Deuce was that to a nosedive?
Mega Böe von hinten.
Brauchen wir nicht reden.
Keine Chance. Schade.
Innerhalb von kürzester Zeit frischt der Wind bis auf 30 Knoten auf.
Absolutely flying. Top Gun, Jet Fighter Stuff.
Unüberhörbar die Freude beim norddeutschen Regattaverein.
Die paar Sekunden, die wir da standen und dann gesehen haben, wie die deutsche Flagge am Fahnenmast gesetzt wurde, war unglaublich emotional einfach.
An amazing race and a huge performance from Philip Wilkinson. He was battling it out for those bronze medals.
And they're going for the Spinnaker again.
Moin, moin. Ganz, ganz spezielle Folge von Viel Wind um Nix.
Was geht ab?
Das ist Toni, ich bin Jan und warum speziell? Wir hängen am gleichen Ort ab.
Wir hängen zusammen hier in einem Zimmer in Prien am wunderschönen Chiemsee, weil hier heute die Eröffnungsfeier der Opti-Deutschen Meisterschaft war und freuen uns riesig. Normalerweise, ich glaube, das wissen die meisten auch nicht, sitzen wir ja zu Hause, jeder bei sich. Also wir sagen zwar immer hier, moin, ich bin der Flo aus Kiel und so, aber...
Ja, grüße gehen raus an Flo, der ist nicht hier.
Ja.
Ja. Aber das ist schon irgendwie besonders. Wir haben jetzt ja auch ungefähr das 7. Mal die Aufnahme gestartet.
Das ist auf jeden Fall lustiger, wenn man nebeneinander sitzt.
Weil wenn man sich sieht, ist das anders. Ja, insofern mal gucken, was draus wird. Wir haben auch ein Special-Thema mitgebracht, aber vorher würde ich sagen, quatschen wir mal kurz 2-3 Minuten über unsere ersten Eindrücke hier vom Chiemsee. Und ich würde schon mal sagen, das war großartig, die Eröffnung heute.
Auf jeden Fall.
Es ist ja im Endeffekt meine erste Opti-Eröffnung gewesen seit langem. Ich habe ja viel Jugendbootklassen gemacht. Viel nicht so geile Eröffnungen in Travemünde miterlebt. Und muss sagen...
Die Folge geht ja schon wieder gut los.
Boah, ich bin einfach... Ja, manche sagen pöbeln, ich sage ehrlich. Ja, und das war schon cool heute, Toni. Was haben die ja gemacht? Warum war das cool?
Bei den Optis wird immer sehr viel Wert auf diesen Einzug der Athleten gelegt, nach Bundesländern sortiert und hier der Verein und glaube ich, kann man auch einfach mal beim Namen nennen, die Annemarie Hamm, die hier die Organisation in der Hand hat, einen riesen Job gemacht, kleine Kinder in Trachten, so Bundesländerschildchen durch die Gegend getragen, viele Fahnen am Start, durch den Ort, da im Kreis, auf dem Marktplatz gab es dann was zu essen und Blaskapelle und Folklore-Tanz und natürlich ausreichend zu trinken. Großes Fest hier in Prien auf jeden Fall. Das macht schon immer Spaß. Heute war richtiges Kaiserwetter hier und dementsprechend viele Touris auch. Wurden oft gefragt, was ist denn hier eigentlich? Also, was macht ihr hier? Aber es war schon ein bisschen cool.
Ja, ich fand es auch special. Also diesen Einmarsch, wir Trainer durften ja mitlaufen. Das kann man immer abtun, aber ich fand, da waren nicht nur Eltern und Omas und Opas, da waren auch wirklich Touris und die haben immer irgendwie zugejubelt und ich habe schon gespürt, wie die Sportler das richtig geil fanden. Ja. Und ich finde das dann immer cool, weil die haben auf alle Fälle wieder so ein bisschen Langzeitmotivation mitgenommen.
Oh ja.
Und wenn das erreicht wird, und das ist ja so einfach mit so einer Öffnung zu machen, wenn man die Öffnung halbwegs cool macht, deswegen großes Kompliment. Ich hoffe, das geht genauso cool weiter. Mein Eindruck ist durchaus super positiv. Insofern bin ich sehr gespannt. Und ein absolutes Highlight, die Tina Lutz hat ja die Schirmherrschaft übernommen für die Veranstaltung. Und mal auch großes Kompliment an Tina, die hat da jetzt, keine Ahnung, über eine Stunde in den Kindern gestanden, Fotos gemacht, alle hingen an ihr dran, Autogramme geschrieben. Auch das ist natürlich mega cool, dass sie es macht, dass sie es hingebekommen haben. Und
ja, auch super, einfach super, super gut. Grüße gehen raus, tausend Dank. Morgen dann die ersten Wettfahrten hoffentlich. Wir sind ja am Chiemsee und morgen ist fast zu viel Wind angesagt.
Ja.
Man ahnt es ja nicht.
Wer weiß, was passiert.
Aber gut. Dann haben wir die Eröffnung noch zu einer weiteren Chance genutzt quasi. Jetzt wieder ein bisschen in eigener Sache hier unterwegs. Wir haben einen Haufen Flyer und Aufkleber verteilt.
Warte, Conny, ich halte die mal in die Kamera. Super. Ja.
Ihr müsst ja dann die Fotos auf Insta oder bei uns auf der Webseite mal checken. Wir haben einen kleinen Shop aufgemacht. Es gibt T-Shirts, Merch, sagt man dazu, glaube ich, auf Neudeutsch, aber auch einfach coole Designs, die Spaß machen. Sag mal so, wenn hier Abbruch ist morgen, dann haben wir auf jeden Fall die richtigen T-Shirts.
Ja, auf jeden Fall. Und so ein bisschen der Spruch viel Wind um nix, der bekommt, finde ich, auch jetzt so ein bisschen, nachdem ich Rückmeldungen bekomme, es gibt auch Rückmeldungen von Leuten, die den Podcast nicht kennen, aber wenn wir mit der Mütze rumlaufen oder so, boah, das ist ja eine geile Seglermütze.
Ja.
Insofern, ja.
Klickt mal rein, schaut es euch an. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr
Weihnachtsgeschenke kauft.
Ja, und damit einfach noch mehr Menschen in den Genuss bringt, das zu hören vielleicht, weil dann jemand das sieht, der es noch nicht kennt. Ja. Wundert sich ja dann doch immer, wer es dann, wo man nicht denkt, das hättest du schon mal mitkriegen müssen, aber
ja.
Passt gut.
Thema?
Thema?
Heute.
Bin ich sehr froh, dass wir es jetzt heute machen, weil als das Thema quasi zum ersten Mal dran war in Folge 5. Wir haben es dann am Ende 3 Köpfe, 3 Thesen, 1000 Meinungen genannt, obwohl der dritte Kopf, also meiner, gar nicht dabei war, dann war verhindert bei der Aufnahme. Es war aber eigentlich ursprünglich eine Folgenidee von mir und deswegen freue ich mich, dass ich jetzt endlich dann mitmachen darf quasi. Wir machen heute wieder ein kleines Potpourri aus verschiedenen Themen. Jeder von uns hat 3 kleinere vorbereitet oder mitgebracht, die vielleicht nicht jeder eine einzelne Folge rechtfertigen würden, aber die wir trotzdem einfach mal wirklich loswerden müssen, die uns ein bisschen unter den Nägeln brennen. Und ich würde auch einfach mal einsteigen.
Okay, Toni, du darfst.
Ja?
Ja.
Danke. Weil nämlich, aber die Überleitung ist einfach echt gut. Wir haben ja schon angedeutet, dass hier der Chiemsee ein bisschen eine Überraschung ist, dass hier viel Wind ist.
Mhm.
Und es gibt ja so eine Sache, die Segler wirklich sehr gerne machen, und das ist sich über den Wind aufregen.
Oh ja.
Ja, und ich weiß nicht, wie viele Gespräche ich hier im Vorfeld zu der Veranstaltung geführt habe mit, jetzt fahren wir da runter und ist dann da überhaupt Wind und so. Und ich habe meinen Kindern verboten hier, sich über den Wind aufzuregen. Und habe gesagt, sie dürfen gerne mir beschreiben, wie der Wind war. Ja, also er hat gedreht, ich habe beobachtet, da war mehr oder in den Böen hat er immer ein bisschen, kam ein bisschen weiter von rechts oder da war immer eine Kante oder was weiß ich, dürfen Sie gerne mir so viel erzählen über den Wind, wie Sie wollen, aber Sie dürfen nie sagen, der Wind war scheiße oder der Wind, der hat mich genervt heute oder so. Weil nämlich, und es funktioniert erstaunlich gut.
Ich finde es, Toni, ziemlich, ziemlich lustig, wenn du das Seglern von der Alster oder vom Mühlberger Loch erklären musst, dass die sich nicht über den Wind aufregen dürfen. Das finde ich wirklich, da lachen ja die Hühner.
Ja? Naja, aber es ist ja so, dass die Leute, der Wind, der zu Hause ist, den finden sie ja immer normal.
Ja. Ja?
Und
ja.
Der Wind auf der Alster und auf dem Wannsee, sind wir mal objektiv, ist ungefähr fast dasselbe.
Ja.
Und ich könnte jetzt sagen, wie ich ihn finde, aber habe ich ja meinen Kindern auch verboten. Insofern muss ich mir ja selber auch dran halten. Aber kommen wir zum Grund. Es geht halt mir darum, dass wenn man das einfach nur bewertet und sagt, das ist scheiße, dann denkt man eigentlich überhaupt nicht mehr so richtig nach, was eigentlich mit dem Wind ist. Und man raubt sich selber in einer Situation, wo man was lernt, ja, oder wo man weiterkommt als Segler. Ich habe in den Folgennotizen den Punkt auch überschrieben mit Glück existiert nicht. Weil das ist im Prinzip ähnlich. Man sagt ja auch dann gerne mal, ja, der war auf der rechten Seite, hat er irgendwie Glück gehabt. Und kann ja durchaus mal sein, dass das wirklich irgendwie nicht so richtig zu sehen war. Aber die Aussage, der hat Glück gehabt oder ich habe Pech gehabt oder ich habe Glück gehabt auch, raubt einem wieder eine Gelegenheit, was zu lernen. Ja, stattdessen muss man sich eigentlich die Fragen stellen, was hat der gemacht, dass er da hingekommen ist? Oder war, also selbst wenn er es nicht gesehen hat, gibt es einen gedanklichen Prozess, der ihn zu der Entscheidung führt, dahin zu fahren. Ob das dann einfach eine Risikoanalyse ist quasi und er alles auf eine Karte gesetzt hat und das war irgendwie so eine einzige Chance, das hat halt einmal funktioniert, dann war das trotzdem eine bewusste Entscheidung. Und diese Momente, die raubt man sich halt, wenn man es einfach immer nur so abschreibt. Also, das war ja Glück oder ja, der Wind ist eh kacke oder so. Und deswegen, das ist ein bisschen mein Anliegen.
Kann ich total verstehen. Ich würde es ergänzen wollen. Die Kehrseite ist nämlich, wenn jemand sagt, der und der hat Glück gehabt, ist es auch ein Mensch oder ein Charakterzug von, wenn ich selber mal gut bin, schreibe ich mir das auch auf die Glückskarte.
Ja, ja? Ganz stark.
Das heißt, wenn ich selber gut bin, habe ich gar nicht das besonders gut gemacht im Zweifel, sondern dann ist es im Zweifel diese Sache, das ist normal. Ja? Ja. Wenn ich Erster bin, dann habe ich in meinem Rennen halt mein Potenzial abgerufen. Ja? Und einfach nur das gekonnt. Ja? Wenn jemand anders das hinbekommt, dann ist es bei dem Glück. Das ist ein Variante. Mhm. Oder was ich eben angedeutet hatte, sagt, wenn ich mal gut bin, ist es halt andersrum. Und dann ist mir gar nicht bewusst, dass ich einfach wirklich gut war, sondern sage, ach, das war bei mir nur Glück. Das sind die beiden Gefahrenpunkte, die quasi da reinspielen. Und ich glaube, in Wirklichkeit ist es genau was dazwischen. Und das müssen wir irgendwie vermittelt bekommen.
Ja, und es ist, glaube ich, tatsächlich nicht so einfach, weil es eigentlich erfordert, dass man sehr viel persönliche Gespräche führt, mhm, auch nah an den Situationen und nicht erst irgendwie, also eigentlich an Land schon zu spät. Ja? Und dafür hat man ja zwischen den Wettfahrten meistens gar nicht die Zeit und auch nicht die Ruhe. Ja? Also ich sage immer Kinder, weil ich halt mit Kindern arbeite und ich sage auch zu meinen 17-, 18-jährigen Laserseglern oder 420er-Seglern, sage ich auch immer noch meine Kinder quasi, aber auch wenn sie das immer nicht so richtig mögen, aber je öfter man sich über die Sachen unterhält, die man tatsächlich beeinflussen kann, umso wichtiger ist es. Und den Wind kann man halt nicht beeinflussen, also ich nicht, also vielleicht du,
weiß auf nicht. Jeden Fall.
Oder? Ja. Aber
Amazon Prime.
Kann man halt.
Kommt so 2 Stunden, ist es da.
Kann man halt nicht beeinflussen. Deswegen muss man halt dann sich über das unterhalten, was man beeinflussen kann. Und das ist die eigene Entscheidung. Habe ich jetzt gewendet, habe ich jetzt nicht gewendet?
Ja.
Bin ich dahin gefahren, wo mehr Wind ist, oder bin ich direkt ins Windloch reingefahren? Ja? Und oder hätte ich das ahnen können, habe ich beim Einsegeln oder habe ich mich überhaupt eingesegelt, habe mir ein Bild vom Wind gemacht vor dem ersten Start. Das sind die Sachen, die ich in der Hand habe und deswegen muss ich mich mit denen auch beschäftigen und beim Glück halt genauso.
Ja,
ja.
Bin ich wieder voll bei dir. Ich denke dabei nochmal an einen anderen Punkt. Es gibt ja immer diese, wir schreiben denn es ja zu, so Glückskinder. Da habe ich natürlich auch wieder 2 Segler vor mir.
Ja, ich weiß sofort, über wen du redest.
Wo ich auch selber als Gegner sozusagen oder als Trainer, je nachdem, egal welche Perspektive, die sind immer dahin gefahren, wo es gezogen ist. Und in jeglichen Lehrbüchern macht man das eigentlich nicht so. Ja?
Und dann waren wir ja auch noch ein bisschen, also ich glaube, ich weiß, also wir sind ja zusammen in einer Lasertrainingsgruppe gewesen früher, für die Leute, die das jetzt nicht so auf dem Zettel haben. Und dann haben wir immer gesagt, ja, zu Glück. Ja. Und dann kam immer die Rückmeldung, nee, das hat man doch gesehen.
Genau.
Und dann wir mal, ja, genau, hast du gesehen, laber mal. Genau. Und haben uns da, glaube ich, also hätten wir ihn einfach mal fragen müssen.
Woran siehst du das?
Was hast du denn gesehen?
Weil er hat es ja immer wieder gesehen. Und insofern glaube ich mittlerweile auch wirklich im Zweifel, er hat es gesehen. Oder er hat es nicht gesehen, aber er hat halt irgendeine Intuition, weswegen da es ziehen wird. Weswegen da was Phase ist. Wo auch immer es herkommt. Ja. Und mittlerweile glaube ich aber auch, dass es nicht höhere Gewalt ist. Aber es ist halt auch diese selbsterfüllende Prophezeiung.
Ja.
Wenn ich bin ein Glückskind, wenn ich es darauf anlege, das Glück zu bekommen. Das ist der Klassiker, wenn ich nicht Lotto spiele, kann ich auch kein Lotto gewinnen. Ja? Dann brauche ich auch nicht neidisch sein, wenn jemand anders im Lotto gewinnt. Ja? Wenn ich selber nicht Lotto spiele. So.
Gibt auch diesen Spruch, es Skill ist, wenn Glück zur Gewohnheit wird.
Ja.
Ja?
Das ist das andersrum. Ganz Bingo. Und vor dem Hintergrund sollte man auch so ein bisschen dahin gehen und das Glück herausfordern, das auch wollen. Und Toni sagt zwar, es gibt kein Glück, ja, aber
das ist der Klicktitel.
Ja. Genau, dahin zu kommen, zu sagen, okay, es war gekonnt, es war gewollt, ich wollte dahin fahren. Und ich habe es heute ausprobiert, weil wir gestern, kleines Opti-Ding, Affenschaukel, ne, rumgebastelt. Und habe da mal versucht, da dieses Benzel durch die kleinen Ösen am Großbaum, da Affenschaukel, neues Benzel einführen. Ziemliche Höllenaufgabe. Ja. So, gestern haben wir 20 Minuten versucht, das da durchzuwursten mit 1000 Techniken, haben es dann irgendwann geschafft. Und heute bei der Vermessung war bei dem einen die Affenschaukel zu lang. Also musste irgendwas umgeknotet werden. Ja. Ich musste es einmal rausfinden. Und ich dachte, oh Scheiße, jetzt hier bei der Vermessung wieder 20 Minuten die Kacke. Und ich sag zu meiner Sportlerin, als ich das Ding in die Hand nehme und durchstecken möchte, sage ich, ich schaff's jetzt beim ersten Mal. Wollen wir wetten? Und Bi guckt mich an. Da war ja gestern dabei, wie ich dir. Ne? Steckt das durch, klappt beim ersten Mal. Und wir waren uns auch einig, es war kein Glück.
Hast
es war einfach.
Hast du aber gut gemacht. Hast du gestern 20 Minuten Theater gespielt, um der Sportlerin zu vermitteln, dass du das nicht kannst. Und dann heute schön Fünfer abgezogen bei der Wette.
So, aber man könnte natürlich jetzt sagen, es ist Glück. Ja.
Nein.
So. Glück aber es war einfach, ich habe gesagt, ich nehme das jetzt in die Hand und mache das. Und habe das auch gleich wieder benutzt, der Sport, um das auf die Nase, ich habe geklatscht, auf die Nase zu binden. und zu sagen, machen und nicht lamentieren.
Ja, perfekt. Ja. Kommen wir zu deinem ersten Punkt, würde ich mal sagen.
Ja.
Oder?
Der hängt da ein bisschen mit zusammen, oder dann können wir das überleiten, ist auch so ein bisschen kognitiv behaftet. Stichwort ist Zielsetzung. Das ist natürlich...
Haben wir mit meinen Kindern heute tatsächlich auch schon besprochen. Ja.
Deswegen ist es bei mir präsent, weil das ist natürlich bei der deutschen Meisterschaft auch relevant. Und es gibt 1000 Formen von Ziele und es gibt definitiv viele, viele Workshops, wo jeder 1000 Euro ausgeben kann zum Thema Zielsetzung. Wie setze ich Ziele? Was sind Ziele? Ich möchte hier einfach droppen, dass es mir wichtig ist, dass überhaupt Ziele gesetzt werden.
Punkt 1, ja.
Also, dass überhaupt die Leute sich klar sind, dass sie sich bewusst Ziele setzen. Es hat jeder Ziele. Wir sind alle einig, in sich drin, intrinsisch hat jeder Ziele. Ja? Und wenn es nur das Ziel ist, aufzustehen und den Tag, der mir aufoktroyiert ist, mit ich muss hier segeln gehen, hinter mich zu bringen.
Ja.
Ja, das ist jetzt natürlich total das Negativziel aus unserer Perspektive. Aber es wird sicherlich auch Segler da draußen geben, irgendwo in irgendwelchen Vereinen, die genau mit diesem Ziel aufwachen. Auf der anderen Seite wird es aber Seglerinnen und Segler geben, die mit dem Ziel aufwachen, heute gewinne ich die Wettfahrt bei der Deutschen Meisterschaft.
Auf jeden Fall.
Und also dieses Spektrum gilt es irgendwie abzudecken. Und das können wir nur abdecken, indem wir uns das bewusst machen, dass wir es überhaupt erstmal berücksichtigen müssen und wollen. Und dabei spreche ich Eltern, Trainer und Funktionäre an. Und wir müssen das in den Kanon packen von diesem berühmten Sportlerumfeld, zu dem ja Schule, Familie, Freunde, Verein, Hobby zählen.
Mhm.
Alle Akteure in diesem Umfeld haben auch wieder ihre eigenen persönlichen Ziele und sich dem ein bisschen bewusst werden, dass die Sportlerin, die da bei uns auf den Booten sitzt, ein kleiner Baustein, ein kleiner Lego-Baustein in diesem ganzen System ist, das irgendwie auf dem rumhackt. Aber eigentlich fragt nie jemand danach, was willst du ja eigentlich, sondern es wird vorausgesetzt.
Du willst mir jetzt sagen, dass das Kind einen eigenen Kopf hat und eigene Gedanken auch da drin sind, die wir tatsächlich auch noch berücksichtigen sollen am Ende?
Ich empfehle es.
Ja.
Weil das, glaube ich, so vieles einfacher macht. Wie ich eben sagte, ich finde diese bildliche Metapher mit diesen Legosteinen ganz praktisch. Das ist halt ein Baustein in diesem riesigen System. Und von diesem Baustein wird erwartet, dass es ein Teil von dem Turm, den ich am Ende mit dem Legostein zusammenbaue, ist. So.
Ja.
Vielleicht möchte dieser Baustein aber das Dach sein, vielleicht möchte der Baustein an der Südseite eingebaut werden vom Turm. Vielleicht möchte der Baustein aber auch einfach gar nicht mitmachen.
Ja.
So, und das ist natürlich jetzt ein bisschen pädagogisch, kognitiv, wie auch immer, behaftet. Aber warum ist es wichtig? In dem Moment, wo ich mit einer Sportlerin, einem Sportler zusammenarbeite oder mit einem anderen Trainerkollegen wie Toni, wir können nicht effektiv zusammenarbeiten, wenn wir uns nicht selbstbewusst sind, was unsere Ziele sind und wenn wir uns nicht trauen, diese Ziele zu formulieren.
Ja.
So, insofern mein Appell an alle Umfeldmenschen, gerade von den Sportlerinnen und Sportlern, darauf das zu beachten, dass wir versuchen müssen, die Sportler Sportlerinnen und Sportler ihre eigenen Ziele zu formulieren. Und das, wie man das macht, da muss man 17 Workshops besuchen. Ne? Aber da ein bisschen das berücksichtigen, das wäre mir so wichtig.
Ja, und es dauert auch ein bisschen, bis die Kinder damit warm werden, weil sie eigentlich wirklich spätestens, wenn sie bei dir auf Landeskaderniveau ankommen, aber auch schon im Vereinsumfeld eigentlich schon gelernt haben, dass sie in solchen Unterhaltungen ein etwas Bestimmtes sagen müssen. Ja, und das ist nicht nur auf den Sport bezogen, sondern wahrscheinlich auf die Schule oder irgendwelche Sachen auch. Wenn so ein Kind eine ehrliche Antwort gibt, dann oder was die Kinder untereinander reden, da guckt man ja nicht so richtig rein, aber,
ja. Aber
muss man erstmal eine gewisse Vertrauensbasis aufbauen, und dann kommt man da auch auf realistische
Aussagen. Genau, und dann haue ich mal so Werkzeuge dafür, sind erstmal kurzfristige Ziele, mittelfristige Ziele, langfristige Ziele.
Ja.
Ein anderes Werkzeug ist Ergebnisziele, also eine konkrete Zahl. Es gibt aber auch inhaltliche Ziele, also bei der Wende das Segel ein bisschen aufmachen, wir dicht nehmen. Es gibt das Ziel am Lehtonne, heute starte ich 4-mal an der Lehtonne.
Mhm.
Das sind inhaltliche Ziele und so da ranzukommen. Oder ein Ziel, ich gehe in den nächsten 3 Wochen alle 2 Tage laufen, was weiß ich, ne? Deswegen, Ziele sind sehr, sehr vielfältig, aber um in dem Prozess ein besserer Mensch zu werden, extrem wichtig, und wir helfen allen Menschen in unserem Umfeld so doll, wenn wir dahin arbeiten, dass Ziele überhaupt mal formuliert werden, weil das führt nämlich dazu, und jetzt kommt der Knackpunkt, das regt zur Reflexion an, ja, und ohne Reflexion passiert sowieso erstmal gar nichts, da nehme ich nur teil am Leben. Und es ist ja, wenn du einem 12-Jährigen sagst, was ist denn dein Ziel, da guckt er dich an wie ein Auto.
Ja.
So, und wenn er die Aufgabe mal wirklich ernst nehmen darf, dann führt es zu so viel Synapsenfasching und da passiert erstmal ganz viel. Und das müssen wir nutzen, können wir nutzen, bringt uns alle weiter.
Ja. Ich habe auf Vereinsebene tatsächlich ja den Eindruck, dass da auch ein großer Facettenreichtum stattfindet. Ja, also die natürlich sagen auch ein paar 12-Jährige, wenn wir jetzt mal dabei sind, so Sätze wie, naja, Olympiade ist ja klar. Mhm. Und das glaube ich denen auch in dem Moment. Ich glaube noch nicht, dass sie wissen, was das tatsächlich bedeutet, aber das, gerade wenn wir jetzt gesagt haben, dass wir es feiern, dass Tina Lutz hier steht und die Silbermedaille um den Hals hängen hat, dann ist das ja genau das, was da gemacht wird, Inspiration, und das ist ja auch eine super Sache. Aber für viele ist es vielleicht auch einfach, dass sie dann dass sie wissen oder dass sie hoffen, dass wenn sie dann mal 16 sind, Sportbootführerschein dann gemacht haben, dass sie dann mal das Boot von den Eltern haben können für ein Wochenende, oder auch total, weiß ich nicht, also habe ich nicht genug Fantasie, um das alles abzuschätzen überhaupt, was es sein kann. Ja, manche wollen einfach vielleicht irgendwie über den Atlantik fahren, weil da haben sie mal eine Fernsehserie geguckt und seitdem ist das irgendwie der Grund, warum sie eigentlich zum Segeln gehen. Und wir kommen immer und tun dann da irgendwie, ja hier, komm am Wochenende Regatta, dies, das, Rangliste, gib ihm.
Genau, das ist unsere Erwartungshaltung, und die versuchen ihre Ziele an unsere Erwartungshaltung anzupassen.
Ja.
Und das ist einfach grundsätzlich nicht richtig.
Nicht, genau. Ja.
Das muss sicherlich irgendwo sich ein bisschen, ne, man kann die Ziele auch bearbeiten und gemeinsame Ziele entwickeln, um jemanden auch zu fördern und zu fordern.
Ja.
Aber es darf nicht passieren, dass unsere Erwartungshaltung das Ziel von den
Leuten... Also das Umfeld wird. Hat ja auch ein Ziel.
Genau.
Ja, der Verein hat ein Ziel, der Trainer hat ein Ziel, die Eltern haben Ziele und so weiter und so fort. Aber das Kind ist halt mindestens genauso viel wert wie alle anderen dann auch in der Gleichung.
Ja. Also schreibt eure Ziele mal auf. Zur Not auf ein Blatt Papier packt und das Kopfkissen und dann ist auch schon geholfen, weil es einfach mal formuliert wurde.
Ja.
Okay, cool. Ansonsten würde ich da eine Überleitung schon mal so ein bisschen, wir haben irgendwann demnächst auch mal vor, so ein bisschen sportpsychologischer zu werden.
Oh ja,
kleiner Teaser. In einer Folge, genau. Und ich denke mal, da geht das bestimmt auch ganz viel so ein bisschen um solche Sachen. So, Toni.
Ja, das ist tatsächlich ein Thema, wo man, ich habe am Anfang gesagt, das passt nicht in eine ganze Folge. Das Thema Zielsetzung passt sehr einfach in eine Folge eigentlich. Also kann man gut aufblasen. Kann man
auch, wie gesagt, mehrere Wochenenden füllen.
Aber
mit Lernlandschaften.
Hast du etwa Pädagogik studiert?
Ja, Kollege? Ein bisschen.
Ja.
Toni, was ist denn dein zweiter Knackpunkt hier heute?
Mein zweiter wichtiger Punkt, der mir so ein bisschen auf der Seele brennt, und auch das ist so ein bisschen inspiriert von den typischen oder den eigentlich so typischen Windbedingungen hier am Chiemsee, wo alle davon ausgehen, dass hier sehr wenig Wind ist und wenn überhaupt dann wenig Wind, dass die Körperspannung. Boote sind schneller, wenn die Leute sie mit Körperspannung segeln.
Was ist eine Körperspannung?
Körperspannung ist, dass die Muskeln im Körper einer gewissen Grundspannung unterstehen. Und zwar nahezu alle die an der, am Bewegungsapparat angeschlossen sind. Wenn man im Bett liegt, auf der Couch, irgendwie sitzt, haben die meisten Menschen keine Körperspannung. Ja? So, ich zum Beispiel gerade, wenn ich mir meinen Rücken angucke, da ist nicht viel Spannung drin. Ja, könnte auf jeden Fall...
Mehr als bei mir, ja. ich hänge hier und stütze mich ab. Ja.
Könnte auf jeden Fall gerader sitzen. Ja, aber... und gerade sitzen ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel für den ganz normalen Alltag. Wer aktiv gerade sitzt, hat Körperspannung. Und deswegen fällt es uns halt auch meistens so schwer und wir finden es nicht so richtig bequem, weil halt eben die Rückenmuskulatur für eine gerade Wirbelsäule mehr oder weniger konstant eine gewisse Grundspannung halten muss. Und wenn wir das jetzt nochmal aufs Boot bringen, dann... muss die Spannung in nicht nur eben in der Wirbelsäule, also im Rücken sein und in einer Wirbelsäule, sondern auch noch in allen anderen Extremitäten, die eine Verbindung zum Boot haben. Also wenn die meist, also man sitzt, also viele Menschen sitzen ja und haben dann, also zum, haben dann die Beine, die müssen ja auch irgendwo ablegen, also die Füße sind ja auf dem Boden und oder in einem Ausreitgurt sogar und dann sind quasi die Beine auch noch komplett angespannt, ohne dass man, dass es bedeutet, dass man ausreiten muss oder doll hängen muss, aber da muss eine gewisse Grundspannung sein. Trapezsegler haben das ein bisschen einfacher. Wenn die keine Körperspannung haben, dann fallen sie um oder ja, in sich zusammen. Ja. Ja. Aber auch in einem Trapezsegler sieht man es an, ob es eine gute Körperspannung ist oder halt eben nur so gerade so das Nötigste. Gerade so das Nötigste sieht dann immer so ein bisschen aus, als ob sie gerade kacken müssen.
Ja.
Darf ich das so sagen?
Ja, 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 ja. Ist ja nach 20 Uhr.
Ja, wenn nicht genug Körperspannung im Trapez ist, dann sieht das immer so ein bisschen aus, als ob man aufs Klo muss.
Das ist übrigens im Opti beim Segler genauso und beim Lasersegler auch.
Ist auch so, ja. Wenn der Hintern hängt beim Ausreiten.
Wenn sich dann noch diese Wassermulde in dem Neo sammelt, dann sieht das ungefähr ganz genauso aus.
Und es gibt einfach einen einfachen Grund, warum das das Boot schneller macht. Das Boot arbeitet ja und wenn wir die Körperspannung nicht halten, dann nehmen wir das gar nicht wahr, die Signale, die unser Boot uns gibt. Ja? Weil sie einfach in diesem wabbeligen Körper verschwinden. Ja?
Ich versuche immer diese Impulskugeln. Es gibt doch diese, ich weiß nicht, wie das heißt, sind hier nicht vorbereitet, ne? Aber es gibt doch dieses Gestell, wo 5 so Metallkugeln an so zwei Fäden aufgehangen sind. Wenn man die äußerste Kugel loslässt,
ach so,
dann geht die auf der anderen Seite die äußerste Kugel nach außen. Und das ist ja das Beispiel für den Impuls.
Genau.
Und das Beispiel, das benutze ich immer hier, um das mit der Körperspannung klarzumachen. Und sage, da geht halt der Wind in das Segel mit Energie, ja? Und wenn du wie eine wabbelige...
Wenn du da einen Gummiball oder irgendwie dazwischen hängen würdest, dann würde die Energie nicht auf der anderen Seite ankommen. Genau. Dadurch, dass da alles Eisenkugeln hängen, kommt das auf der anderen Seite an. Das ist ein sehr gutes...
So, und wenn dein Körper da halt so weich drauf sitzt, dann geht diese ganze Energie in die Schaukelbewegung von deinem Körper, bis der sich sortiert hat. Ja? Und wenn du Körperspannung behältst, dann geht die Energie auch zwar in deinen Körper, irgendwie aber auch ins Boot, weil das eine Einheit
ist. Und die Körperspannung... Du fühlst sehr schnell, was das Boot macht und hast dann eine Chance, auch tatsächlich eine adäquate Reaktion zu produzieren mit deinem Körper. Ja, was das dann auch immer ist, ob du mit deinen Schultern ein bisschen nach hinten gehst oder ein bisschen mehr die Bauchmuskeln anspannst oder den Oberschenkel. Das, völlig egal, ja, von Bootsklasse zu Bootsklasse.
Du kannst genau auch diesen Kraftimpuls von dem Wind, der kommt, den kannst du dann verarbeiten.
Direkt und sonst zurück. Nicht. Ja. Und selbst wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich kann ja dann immer meine Muskeln immer noch anspannen, wenn ich merke, dass im Boot was passiert, die Reaktionszeit ist halt schon verschenkt.
Ja, und ich meine weitere These dazu ist halt, dass die Energie dann auch weg ist, weil sie darin mündet, dass es in eine Bewegung von deinem Körper endet, in einen Wulp, wo so eine Wellenbewegung, wie Energie wie eine als Welle in deinem Körper endet. Genau.
Und jetzt noch kurz die...
Guter Punkt, Toni.
Wir sind noch jetzt noch kurz die Praxis.
Ja, bitte.
Also natürlich kann man jetzt sagen, ja, ihr müsst halt eure Muskeln anspannen, aber wenn man sich also erwischt, dass man regelmäßig dann doch zu wenig Körperspannung hat, das mit dem gerade Sitzen als Beispiel, das ist okay, dann setzt man sich halt wieder gerade hin. Aber auf dem Boot ist es halt dann doch irgendwie so ein bisschen komplizierter, wenn man gerade bei wenig Wind so ein bisschen im Boot hockt. Was man sehr gut machen kann, um Körperspannung zu haben, ist seine Zehen ein bisschen hochziehen. Egal wie die Beine liegen, wenn man die Zehen ein bisschen hochzieht, hat man automatisch in der unteren Körperhälfte eigentlich eine ganz gute Grundkörperspannung. Und die Arme hoch, sagst du?
Ich.
Das wäre jetzt in einem normalen Format auch nicht passiert.
Ja, genau.
Ja, da sehen wir uns ja nicht. Ja. Jetzt macht ihr hier Hampelmann neben mir.
Ja, ich dachte mir, ich gebe Toni noch einen Hinweis, was er noch sagen kann.
Ja. So. Oberkörper kriegt man hin, indem man die Arme einfach nicht ablegt oder hängen lässt, sondern einfach nur reicht ja, wenn man sie irgendwie 2-3 Zentimeter anhebt. Und die Trapezsegler unter uns hilft, wenn man die Schultern nach hinten zieht, tatsächlich. Also wenn man die Schulterblätter hinten etwas zusammenzieht, hat man automatisch einen sehr viel geraderen Körper.
Ja, stimmt. Habe ich ausprobiert.
Und dann ist es tatsächlich einfach nur noch eine Konzentrationsfrage. Ja? Wir sagen immer, dass Konzentration ja wichtig ist ohne Ende und da sind wir uns ja alle einig. Aber Konzentration bildet sich halt ab in Körperspannung. Weil wer konzentriert ist, hält auch die Körperspannung.
Und andersrum. Ich finde, das ist das nächste Geile an der Körperspannung. Ja. Wenn wir darauf achten, dass wir Körperspannung haben, sind wir auch konzentriert.
Ist auch so, ja.
Ja.
Das bedingt sich in beide Richtungen.
Total, ja.
So, also, wenn wir dann jetzt hier auf dem Chiemsee unterwegs sind bei wenig Wind, dann wisst ihr Bescheid, Körperspannung ohne Ende.
Knie zusammen,
auch ein guter Punkt.
Knie zusammen, Zehen hochziehen ist noch. Zehen hochziehen hast du gesagt, ne? Knie zusammendrücken, Arme hoch. Das hilft schon so viel.
Stimmt, Knie zusammendrücken macht auch automatisch.
Einfach Knie zusammendrücken, dann ist der ganze Rumpfbereich auch schon fest.
Ja. Das ist Knie zusammendrücken, ist ja einfach vor allem auch beim Hängen noch ein guter Punkt, ne? Weil da hat man die Zehenspitzen eigentlich hochgezogen ein bisschen, aber ja, sehr geil. Mhm. Dein zweiter Punkt.
Ich weiß oder nicht, ob es passt. Ich will mir noch eins zu Körperspannung. Gerade eben, ich weiß nicht, ob das Beispiel passt, aber mir ist gerade dieser Jackie Chan eingefallen, der halt mit der Handkante so einen Stein durchhaut, ne? Jetzt stelle ich mir vor, das machst du mit so einer Flaschenhand. Das geht ja gar nicht. Dann bricht sich die Hand.
Ja.
So. Und die machen halt die monströseste Spannung in die Hand und in den Arm und jacken halt mit dem Kraftimpuls den Stein durch.
Stimmt, das ist eine, also natürlich auch die Bewegung muss gut sein und fokussiert, aber gerade im Handbereich ist es einfach nur die Körperspannung dann. Genau. Ja.
Siehst du. Weil ich versuche immer Beispiele außerhalb
sprachliche
der Box.
Bilder.
Ja, genau, außerhalb der Box, ne, der Pädagoge. Ja. So. So, aber sind wir bei Fahrtechnik, oder?
Im Prinzip. Schon, ja.
Den kann ich noch einen.
Kannst du einen drauflegen? Die Überleitungen heute sind wirklich, Mann.
So, nur weil wir uns sehen. Genau, auch wie ich finde, unterschätzt, wenn man es jetzt beim ersten Mal hört, vielleicht seht ihr es dann nicht mehr so unterschätzt, nachdem ich jetzt hier meinen Monolog dazu gehalten habe, ist das saubere Amwindsegeln oder das saubere Windkantesegeln.
Nee, Amwindsegeln ist, glaube ich, nicht wirklich unterschätzt, aber ich glaube, der Fokus, den du legen willst, den haben die Leute tatsächlich nicht so richtig auf dem Zettel.
Dann arbeite ich jetzt nochmal ein bisschen raus. Ich habe festgestellt ich habe ja, wie ihr wisst, meine Vergangenheit wirklich im Laser und bin nie diesen 4.7 gesegelt, sondern dann Radial und dann den Standard. Und was ist eigentlich ein Laser? Gibt's ja gar nicht mehr.
Ein Ilka.
Ja, also ich bin mit Ilka gesegelt. Nein, bin ich nicht. Fakt ist, 4.7 hat so ein unfassbar schlechtes Profil und um da klarzukommen, müssen die Kinder sauberst an dieser Windkante segeln. Und es gibt einen Punkt, den kennt ihr vielleicht, wenn ihr ganz sauber an Wind segelt, mit jedem Boot, gibt es irgendwo einen Punkt, wo man, wenn man es spürt, weil man Körperspannung hat, wo der Druck am größten ist.
Ja.
So. Und dann gibt es Boote, wo man dann überlegen kann, ob man bei diesem Druckpunkt noch höher fährt. Klar, kann man abwägen, ist auch bedingungstechnisch, aber im 4.7 ist es auf alle Fälle so, dass man an diesem Druckpunkt fahren muss. Sonst hat man gar keine Chance. Und dieser Druckpunkt, der ist so schmal, das ist wie auf einem Messerschneider. Einen halben Zentimeter weiter links oder rechts von dieser Kante oder Grad ist es ja in dem Fall und das Boot fährt signifikant langsamer. Und das Gleiche habe ich jetzt, als ich da vor 2 Jahren wieder zurück in Opti als Trainer gegangen bin, auch wieder festgestellt. Hier aber vor allen Dingen in Verbindung mit, dass die Kinder da natürlich noch nicht so weit sind, seglerisch.
Ja.
Und deswegen die über die Zeit und über die Dauer natürlich am Wind segeln lernen. Aber wenn man da den Fokus auf wirklich sauberstes Amwindsegeln legt und auch hier wieder diesen Druckpunkt versucht rauszuarbeiten, dann werden die so unfassbar viel, viel schneller, dass ich da mir wünschen würde oder den Tipp geben möchte, dass wir einfach, dass diese Basis, die wir quasi beim Training automatisch, weil wir kreuzen ja so viel, da ist es ja mit drin,
ja.
Dass wir da auch den Fokus drauf legen. Gerade am Anfang der Saison, wo wir die Basics wieder machen. Nicht einfach nur Wenden kloppen, sondern auch wirklich sauber geradeaus fahren. Auf jeden Winddreher reagieren mit Steuern.
Der Bereich, über den wir reden, ist ja auch noch innerhalb des, was mit den Windbänzeln so richtig sichtbar ist.
Ja, genau. Das ist nicht mit den Windbänzeln sichtbar. Das ist genau der Punkt.
Ja.
Ja.
Danke für die Ergänzung. Wenn du den Leuten sagst, ja, hier segeln mit deinen Windbänzeln, dann ist das Level 1 von ordentlichem Armwindsegeln. Ja, und da muss man noch wirklich ein paar Schippen drauflegen. Und ein Gefühl ausbilden und auch extra Übungen für machen. Blindsegeln ist das Einfachste, glaube ich, was einem da hilft, wirklich das Gefühl herauszuarbeiten und um da, weil das Feedback vom Boot ist halt nicht mehr visuell wie mit den Windbänzeln, sondern es geht wirklich um, man muss den Druck im Boot spüren und das schafft man halt eigentlich nur, wenn man, wir sind ja Augentiere, wenn man das so ein bisschen ausschaltet.
Mhm. Ja. Bildlich habe ich das versucht, meinen Sportlern diesen Sommer klar zu machen. Ich habe denen gesagt, stellt euch ein Dach vor und ihr müsst auf dem Dach lang balancieren. So, wenn ihr auf dem Dach lang balanciert und einen Schritt nach links tretet oder nach rechts, dann fallt ihr einfach runter. Ja?
Ja.
So, und wenn ihr jetzt oben auf dem Dach quasi ein Weg ist, der einen halben Meter breit ist, dann ist das ungefähr die Range von den Windbänzeln.
Mhm.
Ja, und wenn es aber einfach wirklich ein Dach mit Dachfirst ist, dann ist es einfach wirklich ein ganz, ganz, ganz schmaler Grat. Und wenn wir jetzt hier, haben wir von Tina Lutz gesprochen, ne, die es wirklich richtig, richtig können, da wird das Dach immer spitzer.
Mhm.
Ja, und dann wird das Boot auch immer schneller. Und ihr könnt das ausprobieren, wenn ihr segelt. Und wenn die Kids es irgendwann schaffen, diesen Druckpunkt einmal zu spüren, dann kann man ganz, ganz schnell weiterarbeiten und sagen, Druckpunkt halten, Druckpunkt halten, Druckpunkt halten. Und dann sieht man richtig, wie das Boot, egal welches, immer, immer, immer schneller wird.
Mhm,
das ist so unfassbar krass. Und das finde ich, da das mal auszuprobieren, das in den Fokus zu rücken, vielleicht ein bisschen weg von diesem klassischen Wendentraining im Frühjahr auch mal einfach nur geradeaus fahren. Und ganz, ganz spannend, der Punkt ist mir jetzt auch nochmal richtig klar geworden auf dem Halbwind.
Mhm.
Auf dem Halbwind sehe ich, also auch... Ich war jetzt bei der Radialdeutschen da letzte Woche noch. Oh Mann, also man darf auf dem Halbwind, das ist auch mit Anströmung und da darf man auch die Windbänzel benutzen und gerade auf dem Halbwind ist es ja dieser Klassiker, zum Wind hin anlufen, Druckpunkt suchen, mit dem Druckpunkt abfallen, segeln, ein bisschen aufmachen, diese Welle absegeln sozusagen, diese Windwelle. Und das ist genau das Gleiche auf dem Amwind und das ist so unfassbar, also das wissen die in der Theorie, aber das können die erst können, wenn sie das kapiert haben mit diesem Druckpunkt.
Ich will noch mal kurz einhaken, weil du am Anfang gesagt hast, in manchen Bootsklassen ist das wichtiger als in anderen.
Ah, ja.
Weil es nämlich tatsächlich im Endeffekt vom Segel abhängt, wie relevant das Thema ist oder wie in welche Richtung es geht. Weil nämlich ein Segelmacher, wenn er das Segel macht, also nicht, wenn er es zusammenschneidet, aber wenn er es am Computer durchrechnet und verschiedene Optionen abwägt, tatsächlich genau an der Stelle sich Gedanken machen muss, wie viel Fehler vergibt einem das Segel. Ein Segelmacher hat nämlich quasi die Wahl, ein Segel so zu machen, dass es bei, wenn es sehr, sehr fein gesteuert wird, auf einem exakt definierten Winkel von, sagen wir mal, 43 Grad, dass es dann richtig performt und das wird dann in so Prozenten angegeben. Ne? Also dann ist die Performance halt irgendwie, sagen wir mal, irgendwas, um irgendwas zu sagen, bei 95%, wenn es genau 43 Grad angeströmt wird und schon bei 42 oder bei 44 fällt dann die Performance auf, sagen wir mal, 90%.
Ja, oder gar 85.
Oder ja. 85, ja. Und dann kann aber der Segelmacher ein Segel auch so bauen, dass es halt bei den 43 Grad nicht auf 95% kommt, sondern sagen wir nur auf 93 oder 92 und dafür bei einem Grad mehr oder einem Grad weniger im Prinzip diese 92 auch noch hält.
Okay, und jetzt helfen wir den Leuten richtig. Im Opti gibt es ja die 3-4 Sägehersteller und genau das ist ja die Diskussion.
Ja.
Was ist wie?
Das ist ja jetzt ein Präsentierteller
hier. Das ist ein Präsentierteller, ja. Oder? Okay, dann könnt ihr auch unsere Meinung austauschen, aber ich glaube, das ist doch einfach mal, was die Leute wirklich hören wollen.
Das ist tatsächlich, was sie wollen. Warte kurz, wir müssen noch 2-3 Sponsoring-Verträge unterschreiben, genau, ja, würde ich sagen. Ja. Ja.
Grüße gehen raus an Miklas.
Es gibt auf jeden Fall, also ich habe in der Vergangenheit auf jeden Fall Segel empfohlen, wo und das ist auch immer so ein bisschen im Opti, dann segeln alle das, was der Weltmeister segelt. Und das ist halt aber auch manchmal eine Falle, weil der Weltmeister das halt vielleicht auf seinen 43 Grad exakt segeln kann und der Opti-B-Segler halt überhaupt nicht. Tut man ihm im Zweifel dann gar keinen Gefallen mit. Und auch im 420er, die Fox vor allem, wenn man die durchtestet, sind da Auffälligkeiten. Ja, und dann kann man sich, wenn man das jetzt für einen Verein kauft, wo man noch gar nicht so richtig weiß, wer da überhaupt mit segelt, dann kauft man halt eben eine Fock, die eher ein bisschen mehr vergibt. Genau. Und wenn man wirklich einen Spitzensegler hat, dann kauft man da was, weiß, der kann das und der hat das genug trainiert, dann kauft man da was.
Ja. Genau, also ich lasse mir die Katze für mich aus dem Sack. Wenn ich einfach die 93-94% Variante,
ja,
die ich relativ schnell erreiche, dann und ein bisschen fehlerverzeihlich ist, dann ist es das J-Sail.
Die, ja. Na, vor allem die älteren noch mehr als die neueren.
Genau, die älteren Mediums, damit kann man auf alle Fälle jede Opti-B-Regatta segeln,
ja,
und gewinnen. Ja, und auch ein A auf alle Fälle mitfahren, weil das muss man auch mal sagen. Ich bin überhaupt gar nicht der Technik-Freak an der Stelle im Opti-Bereich, weil was ich gerade Windkante fahren, ist viel wichtiger als welches Boot es ist. Und dann ist es nämlich auch egal, wenn ich ganz, ganz, ganz sauber Windkante fahre auf dem Niveau bis zur deutschen Meisterschaft, ob ich da 94% oder 93% habe. Das macht den Kohl gar nicht, das muss ich schon sagen. Genau. Und das Norse, finde ich, das ist ein bisschen schwerer.
Die Norse haben die Tendenz, genau, eine genaue Anströmung zu belohnen.
Siehst du.
Wenn man das mal so sagen will, ja.
Dann haben wir das doch genau rausgearbeitet.
Ja. Ja. Und ich finde auch die One-Sail, die im Opti unterwegs sind, immer mal wieder, finde ich auch relativ speziell. Muss man gut treffen.
Deswegen sehe ich die quasi fast gar nicht.
Deswegen, ne? Sieht man die, glaube ich, auch weniger, weil da immer wieder auch Leute erzählen, die das dann eben mal getestet haben, weil der Weltmeister oder irgendeiner fährt und dann sage ich, irgendwie weiß ich doch nicht, fand ich irgendwie komisch. Ja. Das finde ich schon krass, dass ein 13-Jähriger so ein Feedback auch produzieren kann. Das spricht schon von einem gewissen Niveau.
Ja, wobei, ihr kennt meine Meinung dazu, ich finde es halt nicht gut, wenn ein 13-Jähriger 200 Tage im Jahr.
Achso, nee, aber ich meine, wenn ein 13-Jähriger dir sagen kann, ja, blind das, genau, Segel erkennt, was man ihm anbaut, genau, quasi, ja, an dem, ja, Tag. Ja,
das auf jeden Fall.
Ja, das finde ich schon ziemlich, ja, ziemlich stark. Und es gibt ja noch mehr Opti-Segler-Hersteller und das.
Ich glaube, das ist das Gängige.
Genau. Ja, genau. Und im Laser gibt es halt keine verschiedenen Hersteller.
Nee.
Und deswegen ist es da halt dann so, wie es halt eben ist. Und
Ja, da kann man natürlich kurz, das kann ich so nicht stehen lassen. ich hatte ja gesagt, im Radial, da ist halt die Range, ja, riesig. Also die, ja, im Radial ist halt der Dachfürst wirklich sehr breit. Da komme ich auf 94% und wenn ich nicht ganz am Wind fahre, dann fahre ich halt sofort schneller,
ja,
signifikant, und hole mir da quasi den Verlust der Höhe wieder rein durch das Segel. Und wenn ich zu hoch fahre, dann fährt mein Laser extrem geile Höhe. Und halt ein bisschen langsamer. Und das, ja, gleicht sich aber total aus. Also das ist völlig
Latte. Das im Ilka 6.
Das so. Ist im Ilka 6, ja, genau. So, und in dem neuen Segel von dem Ilka 7, also ehemals Laser Standard,
ja,
Da ist es jetzt auch ein Radialschnitt, da ist es auch so. Und da ist es aber auch so, dass da dann natürlich die wirklichen Profis unterwegs sind. Ne? Also, weil du sagst, das gleiche Hersteller, heißt ja nicht gleiches Segel, ne?
Ja,
also,
das ist klar, ja.
Genau, und an der Stelle, ja, aber eben haben wir mit dem Norsegel und die Jays auch gesprochen, richtig, ja, ne? Ich meine, Philipp Boot testet dann halt diverse Segel durch, obwohl das ja eigentlich alle gleiche Segel sind.
Ja. Haben wir ja fast aufgemacht.
Alter Schwede. So, aber ich denke mal, das war ganz informativ. Ne?
Auf jeden Fall, ja. Kommen wir zu meinem letzten Punkt schon wieder für heute. Wir haben ja immer gesagt, dass Training auch über den Tellerrand soll man mal gucken. Man muss verschiedenste Disziplinen irgendwie, wir wollen hauptsächlich Wassersport machen. Und was ich wirklich für eine richtig tolle Sache im Training halte, ist, wenn man einfach richtig viel Tube fährt.
Total. Also, mehr Wassersport ist mehr Tubefahren.
Mehr Tubefahren ist einfach eine richtig gute Sache. Ja. Grüße gehen raus nach Baden-Württemberg. Das war natürlich nur ein Spaß.
Was? Ich bin Tubefahren.
Kleiner Insider zwischen ein paar Hörern und uns.
Kannst du schon ein bisschen ausführen?
Ja. Habe ich ganz, ganz, ganz lieb ein Kind vom Bodensee angeschrieben auf Instagram und meinte, unser Trainer hört immer euren Podcast, kannst du mal sagen, dass wir mehr Tube fahren sollen, dann würde der das machen.
Wirklich großartig. Das wollte ich stehen lassen. Toni, das war dein Punkt.
Da hast du jetzt noch einen.
Okay. Wir sind ja fast durch mit der Saison leider. Wobei ich freue mich auch ein bisschen. Jetzt kommt wieder eine Phase, wo wir Nachbereitung machen, ein bisschen, und dann geht es eigentlich schon wieder ziemlich schnell los. Thema Winter. Mir ist wichtig, mal diesen Winter ein bisschen runterzukommen erst und dann aber auch genauso geplant wieder durchzuziehen. Und dafür gibt es ja so drei, vier Sachen, ne, was man da so beachten muss. Was kann ich denn tun, dass die Kids mit Spaß durch den Winter gehen? Und das ist natürlich der Klassiker, irgendwie einmal die Woche, zweimal im Monat, was auch immer, Theorietraining machen. Ja, muss sich jeder Gedanken machen, wie er das machen möchte. Kann er schon cool machen.
Klingt jetzt schon langweilig.
Genau, ja. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Ich hoffe, ihr habt viel Videos gemacht im Laufe des Sommers, die ihr dann in diesen Theorietrainings auswerten könnt, weil dann finde ich das Theorietraining cool.
Theorietraining ist ohne Ende wichtig. Ich wollte es nicht... nicht so klingen, als ob ich mache auch Theorietraining und ich glaube, es ist auch wirklich mega sinnvoll. Es muss halt auch Spaß machen und keiner hört sich gerne eine Vorlesung zum Thema Wetter an, schon gar nicht nach der Schule. Also.
Aber worauf ich hinaus will, ist wieder, was wir schon mal angesprochen hatten, Thema Wassermensch, ne, was wir immer wieder haben, Vielseitigkeit, Ausbildung. Lasst uns die Winterzeit nutzen für Teambuilding-Maßnahmen. Mhm. Ja, Schwimmhalle, nicht Bahnen schwimmen, sondern Action haben, Freibad, also hier so ein Spaßcenter. Ne? Da bewegen die sich auch. Also da rennen die den ganzen Tag die Rutschen hoch.
Ja.
Ja, das ist einfach großartig. Ja. Ja? Dann bouldern gehen, klettern gehen, Eislaufbahn, den ganzen, also dieses Klassische, was wir irgendwie aus den Augen, also ich gefühlt irgendwie, ob es an Corona oder so ein bisschen aus den Augen, so ein bisschen dran erinnern.
Ich glaube, es war davor schon.
Ja,
Weil es nicht wirkt wie produktive Zeit. Ja, wenn man sich mit der Trainingsgruppe auf der Eislaufbahn trifft, es wirkt nicht wie produktive Zeit. Es wirkt so nach Freizeit, ein bisschen rumdallern. Und dabei ist es ja aber, auch wenn man schwitzt halt nicht und man hat keinen Muskelkater hinterher, aber es ist ja Sport, es ist koordinativ anspruchsvoll und die Hälfte der Kinder kann es nicht richtig.
Genau.
Ja, und wenn man das dann zwei, dreimal gemacht hat, plötzlich fängt man dann da halt irgendwie an, rückwärts zu fahren oder endlich mal Übersteiger zu machen in der Kurve, was weiß ich was. Und das muss man als Trainer gar nicht selber können, aber hat man bestimmt irgendeinen, der es kann, und sonst macht man halt auch nicht Eislaufbahn, sondern macht halt Schwimmhalle oder Klettern oder irgendwas anderes. Hier,
bei euch in Hamburg geht man Boseln, was weiß ich. Ja? Heißt das nicht Boseln?
Ist das nicht das, wo man irgendwie so ein Grünkohl über den Strand wirft und dabei säuft wie bescheuert?
Geht auch ohne Saufen wahrscheinlich.
Weiß ich nicht so richtig.
Ja, aber Team-Event, ich will einfach nur Sachen droppen. Ja. Oder was ist mit Skilager?
Ja.
Ja? Dann, also da einfach...
In Harz fahren, Langlauf gehen.
Genau.
Ja.
Oder, auch das koordinativ. Ne? Und wenn die es nicht können, dann, also nach einem Tag auf den Skiern, können die schon irgendwie ein bisschen Ski fahren.
Ja.
Und haben Mords Gaudi, wenn sie einen Berg runterfahren und sich auf die Nase packen. So, also da will ich wieder hin, so ein bisschen die Oldschool-Sachen auspacken, das machen. Modellboot fahren.
Mhm.
Ja, Modellboote, also wie ich jetzt festgestellt habe.
Also du meinst Modellsegelboote.
Modellsegelboote, ja. Genau. Ja, ja. Machen wir in Potsdam, also der Andreas macht das da ganz, ganz viel. Da stehen auch diverse rum, kommt vorbei. Der freut sich immer, wenn da Leute im Modellboot segeln wollen. Ansonsten habe ich festgestellt, ich habe zwei vergleichbare Boote da auf dem Gebrauchtmarkt mittlerweile. Das ist nicht wie vor 10 Jahren, wo das irgendwie eine Rarität war.
Ja, gibt es viele.
Gibt es viele. Und dann einfach Modellboot segeln. Kann man auch mega geil im Theorien, habe ich auch gemacht. Da kannst du so ein bisschen Taktik machen und so Kram. Super cool. Und dann noch ein Punkt. Also wir sind ja hier bei Klimaziele 1,5 Grad und so, ne? Das ist nicht cool, aber es hat einen Vorteil. Man muss nicht mehr klassisch am 15. Oktober die Boote in der Halle packen und Ostern auspacken. Ich bin letztes Jahr, ich weiß nicht noch ganz genau, am 12. Februar bei 19 Grad segeln gewesen. Ne? Nicht cool eigentlich, aber da irgendwie so ein bisschen spontan sein, auf den Wetterbericht gucken am Dienstag und sagen, oh, am Wochenende sollen 11 Grad werden. Ich meine, übermorgen hier am Samstag sind hier 7 Grad angesagt, wir gehen segeln.
Ja. Ja?
Warum soll ich denn nicht im Februar, die Kinder haben alle Trockenanzüge, die sind ja,
ja.
Die Überlebensanzüge
ja.
an,
ja.
Spontan sein und bei 11 Grad ein bisschen segeln gehen, die ja, Eltern können Glühwein trinken und hinterher macht einer eine Suppe, das ist ein mega Happening.
Ich war letztes Jahr nicht spontan genug, hab's eher geplant und dann standen wir bei 3 Grad in Schilksee an der Rampe.
Auch cool, also
aber
im wahrsten Sinne des Wortes.
War halt dann, aber haben es trotzdem gemacht, ja, natürlich. Und auch da gab es eine Suppe und am Glühwein arbeiten wir noch.
Ja, oder dieses Neujahrsegeln, ne? Einfach mal machen wieder.
Ja.
Also, und dafür muss man nicht nach Spanien fahren. Mein Chef sozusagen, der hat letztes Jahr rausgehauen, man kann das auch auf die Spitze treiben und sagen, man guckt am Dienstag auf den Wetterbericht und sagt, am Wochenende sind 11, 12 Grad in Warnemünde.
Ja.
Fahren wir nach Warnemünde.
Ja.
Ja? Weil wärmer ist es am Gardasee auch nicht.
Nee.
Ja?
Die Boote sind ja dann eh schon auf dem Trailer in der Regel.
Ja.
Weil selbst wenn sie in der Halle stehen, dann stehen sie ja meistens einfach auf dem Trailer, weil es auch platzsparender ist und dann Tor auf, Trailer raus, los geht's.
So. Ja. Und jetzt muss ich noch das zum Hallentraining, den kann ich nicht weglassen. Geht in die Halle, macht Sport, aber überlegt, also meine Empfehlung ist, denkt euch jede Woche einen neuen Hindernisparcours aus, lasst die Kinder sich einen Hindernisparcours ausdenken, da trainiert die Kreativität und Team und Koordination. Ja, und meinetwegen macht ihr alle 4 Wochen einen 30-30 Kraftkreis, wenn euer Herz das braucht. aber lasst euch trainingsmethodisch das erklären. Einmal die Woche 30-30 Kraftkreis, das ist nett, das bringt aber auch, kann man es auch eigentlich auch lassen.
Ja.
Insofern viel, viel effektiver ist koordinative Übung und da könnt ihr das YouTube durchforsten nach lustigen Hindernisparcours, die man sich in jeder Sporthalle bauen kann mit super Weichboden, Matten. Die Kinder, beim ersten Mal ist es ein bisschen holprig, aber die werden so unfassbar kreativ, wenn ihr die von den Leinen lasst und sagt nicht oh nein, sondern lasst die erstmal machen.
Weil auch hier geht es ja wieder darum, dass wir die Kinder, oder wir sagen jetzt immer Kinder, weil es halt unser Hintergrund ist, aber es funktioniert mit Erwachsenen eigentlich genau, also wenn man eine Erwachsenen-Segelgruppe irgendwie hat, genauso. Man will ja, dass sich die Kinder das aneignen, dass sie das selber machen. So, also irgendwann. Mhm. Ja? Wir wollen ja nicht, dass die immer nur einen Trainingsplan abarbeiten, den der Trainer geschrieben hat. Weil irgendwann ist dann kein Trainer mehr da, weil sie irgendwie im Verein rausfallen aus Altersförderung oder was weiß ich was, ja. Und dann gehen sie irgendwie vielleicht ins Fitnessstudio und erwarten, dass der dann den Plan schreibt oder so. Oder halt, sie lassen es einfach, weil keiner mehr gesagt hat, hier, das. Ja, und wenn man denen die Kreativität und das antrainiert, dann ist einfach die Chance viel größer, dass sie das dann auch selber irgendwie Wege finden, sich weiter sportlich zu betätigen, ja.
Böcke, Pferde, Reckstangen, Sprossenwände, Matten,
Bälle.
Springseile, Bälle in allen Formen, über die man rüberlaufen, kriechen, krabbeln muss, wo man nicht den Boden berühren darf. Bälle auf Matten, Matten auf Bällen.
Kinder unter Matten.
Genau, alles. Ja? Hula-Hoop-Reifen.
Ja. Und man ist immer so, die meisten Hallen, die man so dann als Sportverein dann bekommt, die Hallenzeiten, da ist dann immer so ein Garagentor und dann sind da irgendwie die wildesten Sachen drin und mit der Hälfte kann man ja nicht so richtig was, also auf den ersten Blick erstmal nichts anfangen, weil man halt, ja kein diese Turngeräte aus den 60ern, die dann da immer noch rumstehen, ja. Und aber die kann man verbauen und die Kinder finden fast eher noch einen Weg, die zu verbauen, weil sie es halt vielleicht aber auch im eigenen Sportunterricht schon gemacht haben oder dass da so ähnlich ist. Da muss man nicht unbedingt, also nur weil du jetzt sagst, jede Woche was Neues ausdenken, das bedeutet nicht, dass man sich vorher eine Stunde Vorbereitung irgendwie hinsetzt mit einem Zettel und sich irgendwas ausdenkt. Das
sollen die Kinder machen,
ja.
Sportlerinnen.
Ja. Also ich habe es noch nicht erlebt, dass wenn die Kinder aus der Umkleide in die Halle rennen, dass die sich dann nicht mit irgendwas beschäftigen.
Nee, ja. Man muss ja nur einen Ball hinlegen.
Oder genau.
Ja. Niemand setzt sich auf die Bank.
Genau. genau.
Ja, das wäre irgendwie so noch mein Ansinn vom Winter. Und wahrscheinlich beim nächsten Mal in diesem Format ist ja dann, also letztes Mal ich mit Flo gemacht.
Ja.
Flo und ich. Jetzt du und ich. Das heißt, ich bin ja raus beim nächsten Mal.
Insofern, ist das so?
Erstmal. Wahrscheinlich. Ja. Insofern, das ist mein Tipp für den Winter.
Wunderbar.
Toni, du hast noch einen offen, oder?
Ich habe tatsächlich ja noch einen ernst gemeinten offen und auch
das. Meiner war auch ernst gemeint. Alles.
Ach so.
Ach, du meinst das Tube, mein. Tube war doch auch ernst gemeint.
Tube war auch ernst gemeint. Nee, einen letzten Punkt habe ich noch und das ist auch ein schneller. Aber es ist wirklich was mich so richtig nervt manchmal und das ist. Gerade wenn wir jetzt auch über Theorieunterricht reden, der im Winter dann kommt, ist, stellt Fragen und das nicht nur an die Kinder und die das Segeln lernen, sondern auch an die Trainer und die Eltern, die sich mit diesen Thematiken beschäftigen, stellt den Menschen, die es angeblich wissen, die Fragen. Ja, weil es ist absolut schockierend, wie viele Dinge, die so gerade rund ums Thema Boot, so schon bekannt sind, aber einfach so akzeptiert werden. Ja? Wir hatten das Beispiel vorhin mit den Segeln, die, wenn du sagst, wenn man den 4.7 ein bisschen zu hoch segelt, dann steht er sofort, hat er die Hälfte geglaubt. Ja. Wie viele Leute hatten den Reflex, Zuhörer jetzt, hatten den Reflex, warum ist das so, Jan? Kannst du mir das erklären, warum das so ist? Und ein anderes Beispiel ist, so viele Leute fahren so einen Kompass durch die Gegend. Und wenn man die Leute fragen will, weißt du, was du damit machst?
Ja, Mama ist immer beruhigt, weil mein Kind findet zurück in den Hafen. Egal, was passiert.
So, ja.
Dafür ist er da, oder?
Vielleicht auch. Aber mit so einem Kompass kann man eine Menge machen. Man muss es halt nur mal wissen, ja. Oder auch, wenn man dann sagt, wie schnell rutscht einem in so einer Besprechung mal so einen Satz raus wie, naja, lässt den Mast ein bisschen nach hinten fallen, kannst du ein bisschen mehr Höhe fahren. So. Ja? Ja, okay, cool, Toni, ja, machen wir. Aber warum? Ja? Also, und will jetzt, also das ist jetzt nicht der Anspruch, das alles zu erklären, aber die Pointe ist, stellt diese hartnäckigen Fragen wie so ein kleines Kind, aber warum? Mhm. Ja? Und gebt euch halt auch nicht zufrieden mit so einer Erklärung. Ja. So, und die Antwort kann ja sein, ich habe es irgendwann mal gelesen, ich habe es mir dann einfach nur das Ergebnis gemerkt. Wenn ich es dir jetzt erklären müsste, müsste ich mir echt noch auch selber noch mal richtig informieren, weil oder auch, ich habe es halt so beigebracht bekommen, aber ich habe es auch nie richtig verstanden, ist eine akzeptable Antwort auf so eine Warum-Frage.
Ja.
Ja? Es ist auf jeden Fall, braucht man sich nicht für schämen, nur weil man...
Nee, ich würde es aufgreifen wollen an der Stelle und unsere lieben Zuhörer zum Perspektivwechsel auffordern. Wir haben ja, oder sind ja vielleicht auch einige Trainer dabei oder Leute, die ihr Wissen weitergeben. Wir haben ja keine feste Gruppe, sondern es kommt ja alle 6 Monate kommt dann jemand Neues dazu, mindestens.
Ja.
Ja. So, und wir sind ja einfach an der Stelle blind, weil wir einfach wir machen betriebsblind immer das Gleiche. So, wie schnell, der klassische Satz, bei einer Eröffnung von einer Regatta, ihr seid ja alle nicht zum ersten Mal hier.
Ja.
Ist alle wie letzte Mal. Ja. Es sind immer neue da, das ist der bekloppteste Satz.
Ist immer so. Einer.
Und uns Trainern Mal, passiert ja. Es auch so oft, dass wir Dinge wissen, voraussetzen, weil wir haben es ja gerade vor 3 Monaten erklärt.
Ja.
Aber es ist halt jemand neu in die Gruppe gekommen vor 1 Monat. So, jetzt ist derjenige also durchgerutscht und muss 1 Jahr warten, bis wir das nächste Mal das wieder auf dem Lehrplan haben.
Ja.
Natürlich ist es unsere Traineraufgabe, das hinzubekommen, diese Heterogenität zu steuern. Aber es gibt da halt gewisse Dinge, die da einfach durchrutschen. So, und da kann man so ein bisschen die Bitte stellen und sagen, bevor du hinten runterfällst ein Jahr lang, heb doch mal die Hand und sag, nee, Toni, mir hast du das mit dem Kompass noch nicht erklärt, wofür ist denn der eigentlich da?
Ja.
Ist ja, also ich denke, es ist einfach so ein Geben und Nehmen an der Stelle.
Und wenn es vor der Gruppe peinlich ist, dann nach dem Theorieunterricht eine kurze WhatsApp.
Genau. So, und genauso für alle Trainer und uns ist es auch ja dann auch eine Form von Feedback. Ich finde, wir haben so wenig Feedback wirklich, ob unsere Arbeit gerade gut oder schlecht ist. Wir haben ja diese Ergebnisse, ne? Und wir suchen und geiern nach Feedback. Und für mich sind auch Fragen ganz, ganz wichtig, um überhaupt festzustellen, wo steht meine Gruppe? Ist überhaupt verstanden worden? Also welche Qualität hat die Frage? Ne?
Ja.
Und deswegen bitte, bitte alle Welt draußen Fragen stellen. Finde ich auch einen sehr guten Punkt. Ja, und genauso müssen wir auch mehr Fragen stellen, weil wenn wir mehr Fragen stellen und weniger, setzen wir weniger voraus.
Ja.
Ja, Fragen stellen, ist großartig. Sesamstraße.
Wer nicht fragt, bleibt dumm.
Ist so, ja. Great Arctic.
Wer nicht viel Wind um nix hört, der bleibt auch dumm.
Auf jeden Fall.
Deswegen nochmal der Hinweis auf unseren Shop.
Im Shop hört man nichts,
aber da kauft man sich vielleicht einen Kaffeebecher oder ein lustiges T-Shirt und dann kommen andere Leute wieder, hä, was denn das? Und dann kommt man ein bisschen ins Gespräch und dann hören das mehr Leute.
Ja.
Das war's dann wieder für diese Ausgabe.
Ja, großartig. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht hier von Angesicht zu Angesicht. Flo, vielleicht kriegen wir es irgendwann hin, dass wir mal uns alle 3 an einem Ort sehen. Das gab es nämlich noch nie, seitdem es viel Wind um nichts gibt.
Das ist richtig.
Aber wir sind auf dem Weg dahin.
Wir sind auf dem Weg dahin, ja.
Vielen Dank, Toni. Hat mir Spaß gemacht. Und vielen Dank an alle da draußen. Toni hat es gesagt. Mast und Schotbruch. Und alle, die hier bei der Deutschen sind, viel Erfolg. Und dem Rest, ja, schöne Woche, schöne Zeit.
Bis später. Ciao, ciao.